Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Halli und herzlich willkommen zum Anime-Podcast von Serienjunkies.de. Ich bin der Mario und Anime-Podcast geht natürlich nicht ohne meine geschätzte Begleitung hier. Tim, hallo Tim.
Moin.
Wir sind diese Season, wir reden natürlich wieder über die aktuelle Anime-Season und das ist in diesem Fall die Herbst-Season, sind aber gerade schon ein bisschen spät dran, was die Herbst-Season 2019 angeht. Denn wir wollten auf einen ganz bestimmten Titel noch warten, dass der rauskommt. Dann ist ein bisschen Krankheit dazwischen gekommen und ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen, wie ihr hört. Aber ich hoffe, den einen oder anderen Räusper hier verzeiht ihr uns. Ansonsten legen wir auch gleich los, wie aber immer so ein bisschen vorgeplänkelt, denn es hat sich in der Anime-Welt ganz schön was getan in diesem unseren Lande. Nämlich hat zum Beispiel im Fernsehen, im Free-TV sogar, Tim, hast du es mitbekommen, dass Six jetzt auch ein Anime-Programm-Blog macht?
Das ist zunächst erstmal sehr an mir vorbeigegangen, vor allem weil ich Six nicht als Sender assoziiert habe, der überhaupt Anime in seinem Programm hat oder hatte oder überhaupt haben will.
Hatten sie, glaube ich, auch bisher noch überhaupt nicht. Das war ja bisher im Free-TV ProSieben Max das Privileg,
ja, genau.
Das alleinige, seit es Animax nicht mehr gibt. Oder war Animax auch Free-TV oder Pay-TV? Da bin ich jetzt gar nicht mal sicher.
Ja, was haben sie sich denn organisiert?
Sie haben sich gekrallt und das ist auch schon angelaufen Anfang November. Sailor Moon Crystal, die Neuauflage von Sailor Moon. Die jetzt samstags immer um 18.15 Uhr läuft und außerdem haben sie sich geholt K-On!, die Musikserie, die du auf jeden Fall kennst, wie ich weiß.
Ja, die mochte ich ja nicht ganz gerne.
Ja.
Die war von Kyoto Animation.
Die war von Kyoto Animation, da hatten wir euch ja letztes Mal die traurige Nachricht erzählt, dass es da so einen großen Brandanschlag auf das Animationsstudio gegeben hat. Die haben mittlerweile die Arbeit wieder aufgenommen, beziehungsweise andere Teams wahrscheinlich, aber Projekte von denen gehen auf jeden Fall weiter, obwohl sie so viel Material verloren haben. Die traurige Bilanz war jetzt aber, dass es insgesamt 36 Menschenleben gekostet hat und noch sehr viel mehr wurden dabei verletzt und wird in den japanischen Nachrichten auch immer noch sehr viel darüber berichtet. Eine der schlimmsten Anschläge im Nachkriegsjapan und so, also das ist schon eine große Tragödie.
Ja, war eine ganz, ganz traurige Geschichte. Was man allerdings auch sagen muss jetzt, ist, es gab aus der ganzen Welt Mitgefühl, Zuspruch und also gerade übers Internet in den Zeiten, das ist eine der guten Sachen auch mal am Internet, dass da wirklich noch eine Welle der Liebe zurückgerollt ist und es gab sehr viele Fundraiser und Leute, die ihr Mitgefühl ausgedrückt haben und das hat zumindest auch mal in einem riesigen Unglücksfall und im traurigen auch noch mal die guten Seiten der Menschen zum Glück hervorgelockt.
Ja, Japan hat gerade extrem Pech mit Feuern wieder, weil in Kyushu ist irgendwie auch letzte Woche so ein altes Schloss, das unter Denkmalschutz stand, abgebrannt. Und
Ach stimmt, doch, das habe ich jetzt wo du es erwähnst, ja, das war ein ganz aus dem Mittelalter oder das war das Uralter, so wie ich das.
Ein sehr altes Schloss.
Das Hauptgebäude haben sie verloren.
Genau. Aber genau, aus Kyoto Animation, aus dem Studio, falls ihr euch deren Arbeit mal anschauen wollt, läuft K-On! Auch in Doppelfolgen auf Six am Samstag immer um 19.15 Uhr dann. Das ist die erste Anime-Blog-Sache von Six und da kann man mal reinschauen. Natürlich in der Synchro. Und falls euch Fernsehen zu popelig ist und ihr lieber die große Leinwand haben wollt, dann gibt es natürlich auch wieder Anime-Nacht-Neuigkeiten. Da hat Kase jetzt die Starts für das nächste Jahr bekannt gegeben. Da ist unter anderem dabei im Januar der One Piece Film Stampede. Das ist, glaube ich, der jüngste Film, der 14. oder sowas mittlerweile schon. Dann haben wir unter anderem, ich lese jetzt nicht alles vor, aber Saga of Tanya the Evil. Das war ja diese Anime-Serie von einem Jahr oder zwei. Da gibt es den Movie in der deutschen Synchro im Februar. Im März haben wir dann Psychopaths, Sinners of the System, Teile 1 bis 3.
Ja.
Das ist ja der Vorläufer beziehungsweise der Zwischenläufer zu etwas, wo wir diese Season drüber reden wollen. Nämlich genau Psychopaths 3, die dritte Staffel. Und zwischen Staffel 2 und 3 gab es halt diese ja, diesen Kinofilm, der in drei Segmente geteilt war, so war das, glaube ich. Und das war
genau. Es gab nach der zweiten Staffel ja nochmal Psychopaths The Movie.
Genau.
Was auch nochmal so ein bisschen die Geschichte gar nicht mal so extrem weitersponnen, weil es parallel in einem anderen Land spielte. Und so wie ich es jetzt mitbekomme, weil ich die auch noch nicht geschaut habe, sind die Filme auch ein gutes Begleitwerk, aber nicht essentiell, um die dritte Staffel von Psychopaths jetzt zu verstehen.
Ja, da läuft auch die deutsche Synchro im März. Im April ist dann ein persönliches Highlight für mich da, denn es gibt eine überarbeitete Fassung von Millennium Actress. Das ist einer der Filme von dem mittlerweile verstorbenen Satoshi Kon. Und der wird auch in einer Synchro, ich weiß nicht, ob die Synchro neu ist, aber auf jeden Fall in der neuen HD-überarbeiteten Fassung gezeigt. Mhm. Und im Mai wird dann Tokyo Ghoul S nachgereicht. Das ist der zweite Realfilm aus der Tokyo Ghoul Reihe. Ja. Und die sollen ja, ich habe sie nicht gesehen, aber das soll, glaube ich, unter den Anime-Live-Action-Verfilmungen eine der besseren gewesen sein, die Tokyo Ghoul-Sache.
Habe ich auch
hab ich gehört, so gehört ja. Zumindest. So, das ist ja die Anime-Nacht von Kaze. Und um da nochmal einen Bogen zu spannen und euch ein bisschen was vom Business zu erzählen, da gab es im September eine größere Nachricht. Und zwar, dass Crunchyroll und Viz Media, das sind ja die Leute hinter Kaze und wie, Anime On Demand, die haben jetzt eine Partnerschaft eingegangen oder sind jetzt eine Partnerschaft eingegangen. Und im Grunde ist Crunchyroll jetzt der Hauptinvestor von Viz. Und das hat womöglich größere Auswirkungen noch. Was das jetzt für euch Endverbraucher bedeutet, ist noch nicht ganz raus. Ob jetzt Anime On Demand und Crunchyroll irgendwie zusammengepackt werden, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber wahrscheinlich könnt ihr da euch im Streaming-Bereich, wenn ihr Crunchyroll schon habt, kommendes Jahr vielleicht auf ein paar größere Neuigkeiten gefasst machen. Das seht ihr dann. Dann reden wir immer an dieser Stelle noch über Netflix, was es da für Highlights gab. Und leider müssen wir euch enttäuschen, falls ihr heute was über Beastars hören wolltet. Das ist ja dieser furry-mäßige, sehr hochqualitativer Anime, der diese Season zu den Highlights offensichtlich gehört, wie man das im Netz schon hört.
Ja.
Der ist aber immer noch im Netflix-Knast, wie schon letzte Season.
Genau so habe ich es mir tatsächlich auch aufgeschrieben und formuliert.
Wie schon letzte Season Carol on Tuesday, wo wir ja auch uns noch den Mund verbieten mussten, weil er nicht offiziell raus war. So, Beastars kommt jetzt Anfang nächsten Jahres heraus. Carol on Tuesday können wir euch zumindest die gute Nachricht verkünden, dass dort die zweite Hälfte der Staffel am 24. Dezember zu Weihnachten nachgereicht wird. Ein paar andere Sachen, ein paar Original-Serien von Netflix, die kommen ja sowieso außerhalb der Season, aber da kann man dann zumindest schon mal das aus der Sommerseason dann zu Weihnachten immerhin abhaken. Ne? Netflix schlagt mal nach, was Simulcast heißt. Aber genau, wo wir schon gerade beim Thema sind, Carol on Tuesday war ja die neue Anime-Serie von Shinichiro Watanabe, der Mastermind-Mensch hinter so Animes wie Cowboy Bebop zum Beispiel. Und den haben wir auch geguckt, zumindest die erste Hälfte. Und was meinen wir dazu, Tim?
Also mir hat es definitiv sehr gefallen. Es war schon immer auch so ein bisschen Stilmittel von ihm, dass Musik eine nicht unwesentliche Rolle und zumindest um die Stimmung zu unterstreichen war, auch bei Cowboy Bebop speziell mit dem sehr jazzigen Soundtrack. Und ja, bei Carol on Tuesday liegt darauf auch ein gutes Stück der Fokus. Und im Grunde bekommen wir einfach eine...
Der Fokus schlechthin eigentlich.
Ja, natürlich, genau. Und wir bekommen eine Geschichte einer Freundschaft von zwei Mädchen, die sich mit der gleichen Leidenschaft begegnen, vorgestellt. Und ja, man merkt, dass es sehr auch vom US-Musikbusiness-Formaten inspiriert ist. Wir haben da auch eine große Sequenz von einer, eine Casting-Show ist das im Grunde
letztens. Mars is Brightest oder wie das heißt.
Genau, Mars Brightest, der spielt ja auf dem Mars.
Es spielt auf dem Mars. Genau, und das ist ja bei Watanabe immer so, ne, dass er große US-Einflüsse hat. Ich meine, ja, Cowboy Bebop ist ja auch eine Anreihung von größtenteils US-amerikanischen Sci-Fi-Referenzen.
Ganz sicher, ja.
Und selbst seine Samurai-Serie hat ja eher so Hip-Hop-Einschläge.
Ja.
Und hier genau ist so Musikindustrie, so zwei Freundinnen gegen die große Musikindustrie und der
Genau, ja.
Der Schurke, der Endboss ist im Grunde ein Musikproduzent, der irgendwie so den ultimativen Algorithmus
ja, der
basteln will.
Musik nur noch nach Formel. Der perfekte Song, der wird letztendlich synthetisch erstellt und die beiden stechen dann mit ihrer
handgemachten, herzerfüllten Musik
dagegen. Genau, Akustikgitarre und Keyboard.
Und falls das nicht besonders subtil klingt, dann weil es das nicht ist. Aber es ist sehr gut gemacht, würde ich sagen.
Es ist einfach, man merkt, dass viel Herz in die Songs reingeflossen ist.
Ja, es ist vor allen Dingen
fantastisch teilweise.
Wenn man Popmusik mag und wenn ihr so balladige Popmusik à la wo so Leute so sich gegenseitig anuhen, dann ist das bestimmt euer Ding.
Ja, viel Folk-Einflüsse auch, im Grunde viel Akustik-Folk und wenn man diese Art von Musik mag, finde ich, ist es wirklich.
Und es hat sehr, sehr vor allen Dingen tolle Charaktere, so die zentrale Freundschaft ist super cool von den beiden Mädchen und die haben dann noch so einen abgehalfterten Produzenten.
Ja.
Der sehr viel Spaß macht. Gas heißt er, glaube ich. Und dann hast du noch so Nebencharaktere aus der Musikindustrie, die dann auch vielleicht ein bisschen kommerzieller unterwegs sind, aber dann wird das auch nicht so alles als komplett so Kommerz ist böse, sondern alles so.
Ach Gott, der DJ, den sie da haben. DJ Ertegun, das ist auch ein ganz spezieller. Spricht er nicht sogar von in der dritten Person von sich? Natürlich, oder? Das würde zumindest passen.
Ja, aber gerade wo du auch die Castingshow erwähnt hast, da gibt es so ein paar richtige Highlights. Weil es auch eine interessante Welt ist, die hier entwerfen. So Geschlecht ist so ein bisschen fluider auf dem Mars schon zumindest.
Ja.
Und da gibt es so ein paar Leute, die so geschlechtlich ambivalent sind oder so mehr oder weniger trans, obwohl das da irgendwie so ein ganz anderes Phänomen zu sein scheint. Und da gibt es ein paar Sachen, die sind sehr cool eingebaut. Und so ein paar Sachen, die einen dann sehr, ich sag nur Mermaid Sisters. Wenn ihr nur mal googeln wollt, Mermaid Sisters, Carol and Tuesday, dann bekommt ihr da einen Beitrag geliefert.
Ist ein kurzer, aber sehr prägnanter Ohrwurm auf jeden Fall, der zu vielen Stimmungen passt.
Schaut euch da die ersten 12 Folgen an und dann zu Weihnachten die letzten 12, die dann kommen. Das wurde dieses Jahr sehr gut aufgenommen und ist, ich glaube, eine der Highlight-Serien schlechthin dieses Jahr.
Ja, ist definitiv empfehlenswert. Mm.
Aber das ist ja im Grunde schon alter Käse. Wir wollen ja hier den heißen Scheiß. Wir wollen ja hier den ganz aktuellen Kram. Wir wollen das, was diese Season gelaufen ist. Herbstseason 2019. Da haben wir zuerst so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachten, es sind so viele Isekai-Serien. Können wir bitte in irgendeine Fantasy-Welt entführt werden, weil wir können diese ganzen Serien nicht mehr sehen. Aber zumindest eine war ja noch irgendwie ganz witzig, die wir beide zumindest angefangen haben zu sehen. Und zwar war das Cautious Hero. The hero is overpowered, but overly cautious.
Ja, wenn man mal die komplette Prämisse in den Titel packen möchte.
Ja, wir müssen eigentlich auch gar nichts weiter dazu erzählen. Das ist, ihr wisst, worum es geht, oder? Das ist eine Fantasy-RPG-Parodie.
Ja.
Mit einem überpowerten OP-Charakter, der auf den ersten Schleimgegner seine Fuck-You-Apokalypse-Powers gleich verbraucht. Und das ist der Witz.
Im Grunde, ja. Das ist, es wird aber auch ein gutes Stück von der, nennen wir es seinen Sidekick, die Göttin, die ihn betreut.
Seine Chefin eigentlich, die ihn rekrutiert aus seiner Welt.
Für ihn ist sie sein Sidekick.
Na, okay.
So wie er zumindest was den Respekt ihr gegenüber betrifft. Also, ich glaube, er sagt ihr mehrfach, dass er sie eigentlich gar nicht braucht und sie ist davon immer sehr, sehr genervt. Man muss sagen, die Voice Actress davon, gibt wirklich vollen Einsatz. Also das kann man definitiv sagen. Und das trägt die Sache, finde ich, auch so ein bisschen von der Comedy. Es ist sehr überspitzt, ist sich sehr dem Genre bewusst. Erinnert mich so ein Tacken von der Art, in die es geht, an sowas wie Konosuba vielleicht. Mhm. So ein wenig.
Und den Schleim. Wie hieß der Schleim-Anime?
That time I got reincarnated as a slime.
Ja.
Ja.
Ihr merkt auch schon, die haben nicht alle die kürzesten Titel. Das liegt dann meistens daran, dass sie auf Light Novels basieren und das da nun mal gang und gäbe ist.
Ja.
Damit müsst ihr leben.
Es ist ein nett übertriebener Humor. Ich fand, es ist zwar nicht überragend jetzt, weil nicht, dass ich jetzt unterm Sofa gelegen habe, aber ich habe immer mal wieder geschmunzelt und es unterhält gut. Das kann man, denke ich mal, als Fazit sagen. Und Ja, wo wir gerade noch bei Isekais Ala Konosuba sind, das muss ich kurz noch loswerden. Konosuba ist ja
auch
jetzt.
Raus.
Endlich gibt es Konosuba nämlich auch auf Blu-ray. Es hat es ja jetzt 3 Jahre lang nicht nach Deutschland geschafft und es ist eine meiner Lieblingscomedies gewesen. Es ist eine Isekai-Comedy.
Aber lass mich raten, Konosuba ist auch nur ein Bruchteil des eigentlichen Titels.
Ich glaube, das ist der Originaltitel ist recht lang, aber der englische. Ich überlege gerade, ob der Untertitel komplett dazugehört. Das war irgendwas mit A Wonderful Blah in Another World. Es kann sein, dass es noch länger ist, aber man kann es wunderschön zu Konosuba abkürzen. Ja.
Okay, Wonderful irgendwas in Another World, das lässt sich Isekai-mäßig natürlich
nachschlagen. Ich mag die Serie gerne, ich habe sie viel geguckt und ich habe mir nie diesen Titel komplett gemerkt. Ja. Aber man sagt nur Konosuba dazu.
Ja, deswegen gibt es ja auch immer diese kontraktierten Titel dann, weil Leute diesen ganzen Mund voll nicht nehmen wollen. Nee. Wie ist das mit der Mummy letzte Season? My Mummy entered 2 Point Hit Attacks.
Oh,
oder
ja.
So. Ihr merkt schon, wir sind hier nicht die größten Isekai-Fans mehr. Das ist alles zu viel.
Beziehungsweise diese Titel sind alle so unglaublich lang. Do you love your mom and her 2 Hit Multi-Target Attacks?
Okay.
Fragezeichen.
Ja.
Ich glaube.
Auf jeden Fall Cautious Hero, nennen wir die Serie einfach mal.
Ist wunderbar. Und wenn ihr mal einen der witzigsten Isekai-Comics sehen könnt, werft mal einen Blick auf Konosuba, jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray.
Okay, ein bisschen Buzz-Marketing für Konosuba, aber um
yes,
noch mal auf.
Es muss sein, ich find's, es ist super witzig und ich habe mich wirklich gefreut, dass es endlich mal das in Deutschland offiziell verfügbar ist. Also.
Um aber nochmal auf Cautious Hero zu kommen und da jetzt das Pünktchen hinzumachen, es ist bei Wakanim zu finden.
Ganz genau.
So. Wir hatten diese Season auch 2 Sportanimes, die wir geschaut haben.
Mhm.
Der eine ein bisschen besser als der andere, würde ich sagen. Wo wir uns, glaube ich, beide drauf geeinigt haben.
Ja.
Fangen wir mal mit dem, der okay war, an. Und zwar mit Hiro no Sora.
Genau.
Wo ich mich so ein bisschen gewundert hatte über den Titel zuerst, weil ich dachte so, soll es das heißen, was ich glaube, was es heißt?
Da würde mich nämlich auch direkt interessieren. Ich weiß, dass der Hauptdarsteller Sora heißt, aber sowohl der andere Sportanime hat auch in seinem Originaltitel Sora und deswegen habe ich mich gefragt, ist da irgendwo ein Zusammenhang?
Ja, also Sora heißt eigentlich Himmel oder auch Leere.
Aha.
Aber mehr oder mehr Himmel, glaube ich. Das Schriftzeichen heißt aber, glaube ich, auch frisch, wenn ich mich recht erinnere. Da könnt ihr mich jetzt korrigieren, so frisch ist mein Japanisch nicht mehr. Aber Ahiro no Sora ist der Entenhimmel, würde ich jetzt mal sagen. Ahiro ist die Ente.
Und oh der Intro-Song heißt auch Happy Go Ducky.
Ja. Und der andere Sportanime, zu dem wir dann noch kommen, der heißt ja Stars Align. Ich weiß jetzt nicht, was da der Originaltitel ist, aber wenn da Sora drin vorkommt, dann heißt das irgendwas
den
mit denen.
Den habe ich mir sogar rausgeschrieben. Hoshiai no Sora.
Genau, Hoshi sind die Sterne und ich weiß jetzt nicht, wie das ohne Schriftzeichen zusammengehört, aber irgendwas mit den Sternen im Himmel dann, ja.
Dann ist es sehr ähnlich, denke ich mal.
Genau. Ahiro no Sora. Vom Titel her kommt ihr wahrscheinlich nicht darauf. Es hat nichts mit Eishockey zu tun. Nicht, dass ihr an die Ducks denkt, wie heißen die? Die Mighty Ducks.
Die Mighty Ducks, ja.
Sondern es geht um eine der beliebtesten Sportarten in Japan und das ist Basketball. Da gab es ja schon Slam Dunk als ganz bekannte Manga- und Anime-Version und ich glaube noch ganz viele andere. Und Ahiro no Sora basiert jetzt auch auf einem Manga, meine ich. Ja, genau, von Takeshi Hinata. Und der hat ein bisschen so einen eigensinnigen Stil. Also das ist
auch Zeichenstil.
Zeichenstil, meine ich, ja.
Ja.
Und das wurde auch ziemlich hier in den Anime übernommen. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen Balldance-Anime von vor ein paar Seasons.
Welcome to the Ballroom?
Ich glaube, so hieß der. Der hat ja auch so ein bisschen was zwischen Bleistiftzeichnung und so Shoujo-Manga. Und das hier ist hier nicht so ganz extrem, aber es sieht so ein bisschen strange aus.
Ja, ich hätte dir gut, dass du es denn jetzt ausformuliert hast, denn ich könnte auch nicht, ich könnte auch so vom Gefühl nur sagen, fällt auf, aber ich wüsste gar nicht, wie ich den beschreiben würde.
Ich glaube, die Augen sind so ein bisschen geschlossen und rund auch. Also mehr als in einem anderen, wenn
ja.
ich es recht in Erinnerung habe. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, das war auch eine der ersten Sachen, die ich gesehen hatte. Und das ist ja auch schon einen Monat her. Verdammt. aber genau, Basketball, Underdog-Geschichte mit dem Typ kommt an eine neue Schule. Und der Basketballclub ist da mehr oder weniger so ein Auffangbecken für die ganzen Delinquenten.
Ja, die ganzen Rowdies sind im Basketballclub.
Überhaupt nicht am Basketball interessiert sind. Und der Typ ist aber ganz besonders daran interessiert, weil seine Mutter mal irgendeine ganz große Basketball-Koryphäe war. Mhm. Und sie hat ihm ganz teure Basketballschuhe gekauft. Und die werden
geklaut.
Die sind
sein Ein und Alles, ja.
Und dann lernt er dann noch ein Mädchen kennen, die sich auch für Basketball interessiert. Und sie müssen sich Anfang der Serie erstmal ihr Recht erkämpfen, um den Basketballclub als Basketballclub führen zu können. Und dann habt ihr die ganzen Sport-Anime-Sachen. Die Basketball-Szenen sahen ganz gut aus, fand ich.
Ja, er muss vor allem auch immer dagegen kämpfen, dass er sehr klein ist.
Richtig.
Und von allen gesagt bekommt, was willst du überhaupt beim Basketball mit deiner Körpergröße? Kannst du eh nicht viel. Und ich glaube, sein Mantra ist es fast schon, das ist so eine Art One-Punch-Man-Mantra, der wirft 1000 Körbe pro Tag. Also wenn du gut werden willst, weißt du Bescheid, so geht das im Basketball.
Practice, das ist wichtig.
Ja, ich habe ein paar Folgen von geschaut, ein paar mehr auch, die bis zu ihrem ersten großen Spiel so ein bisschen, was sie dann haben.
Ist da dann der Bruder von dem Delinquenten schon mit einem Team? Weil der hat sich ja am Ende auch so ein bisschen geoutet gleich als jemand, der vielleicht auch mit Basketball
ernsthaft ist. Es ist ja so ein Bruderpaar. Es gibt einmal diesen blonden, groben Rowdy und den mit diesem leichten Afro.
Ja.
Die beiden und der mit der blonden Schmalzlocke, das ist hier so eine Biker-Tolle auch, oder?
Ja, das sind so, der sieht so ein bisschen aus wie diese klassischen Rockabilly, japanischen Rockabilly-Punks.
Der erinnert mich an eine Figur aus Danganronpa, nämlich sogar speziell, das war nämlich auch so ein Biker. Der ist schon dabei, weil der kann nicht, der wird ein bisschen kompensieren oder ergänzen sich die beiden, weil er kann zwar nicht gut werfen, aber er kann halt wunderbar hochspringen und danken. Und er hat auch wie beide mal eine Leidenschaft für Basketball gehabt und die dann der Sora in ihm ein bisschen entfacht. Sein Bruder ist allerdings noch nicht überzeugt bisher. Ich nehme an, er greift noch in das große Spiel, was momentan läuft in der aktuellen Folge, die ich schaue, noch ein, möglicherweise, oder danach. Aber es sind noch nicht alle überzeugt, die zum Team gehören letzten Endes.
Ja, wenn ihr also auf Basketball steht oder ein Sportanime mit viel Pathos wollt, dann schaut hier mal rein. Falls ihr es ein bisschen ästhetisch angenehmer haben wollt, achso, bei Crunchyroll ist das übrigens.
Genau, und er ist im Vergleich ein Tacken lockerer auch, der Hiro no Sora, geht allerdings auch ein bisschen lax mit Bullying und verprügelt werden muss ich sagen. Also das ist dann so ein bisschen
der schmale Grad. Er fühlt sich ein bisschen oldschool an auch, ne?
Ja, also es wird so ein bisschen drüber geprügelt, dann wird er halt mal verprügelt und so. Und er kann das auch ganz gut verdauen. Also es ist so ein bisschen
Wie Daniel-san in Karate.
Ja, genau. Also so ein bisschen Stars Align, unser zweiter Sport-Anime, geht mit
bei Wakanim übrigens Themen. Dann der Konkurrenz wieder.
Ahiro no Sora ist bei Crunchy.
Und Stars Align bei Wakanim.
Ist bei Wakanim, genau.
Der ist ästhetisch einer der schöneren Animes dieser Season. Der hat ein richtig gutes Design und auch eher so weiche, runde, knubbelige Figuren und so gut abgestimmte Farben. Der Ahiro no Sora ist so ein bisschen farblich, so ein bisschen grell und sonst was. Und der hier, Stars Align, sieht wirklich nice aus.
Etwas brillierter, was die Farben anbetrifft, aber auch wirklich schick.
Und hier ist auch, steht auch zu Anfang zumindest noch nicht so der Sport. Es geht hier um Softtennis.
Softtennis, ja, genau.
Nicht so im Vordergrund, das kommt später erst noch. Sondern wir haben hier eine Geschichte von zwei verschiedenen Jungs, die aus verschiedenen Gründen Softtennis spielen wollen. Beziehungsweise der eine tut es noch nicht. Es geht aber um eine Schule, an der es ein Softball-Team für Jungs gibt und das ist sehr schlecht und eins für Mädchen und das ist sehr gut.
Ja.
Und ein Junge engagiert sich jetzt darin, jetzt habe ich seinen Namen hier, suche ich gerade. Thomas versucht, den Männerclub auf, den Jungsclub auf Vordermann zu bringen und erkennt ein Talent. In seinem Kindheitsfreund, der gerade erst zur Schule zurückgekommen ist, Maki. Und beide Jungs haben zu Hause, da hapert es wohl so ein bisschen. Die haben beide sehr turbulente und dramatische Familiengeschichten. Und das kommt im Laufe der Zeit erst so raus. Und du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen als ich, weil ich habe zum Beispiel, bis auf eine Kostprobe von den Mädchen, habe ich noch nicht die Jungs Soft-Tennis spielen sehen.
Ja, ich habe sie mittlerweile schon miteinander spielen sehen. Mein neuer Stand war, dass sie kurz, das war die Folge vor dem ersten Match, dem offiziellen. Die Tennisszenen an sich sind schön animiert. Also ganz ehrlich, wenn man sich den ganzen Rest der Serie anguckt, kann man schon mit der kleinen Erwartung hingehen, dass die auch gut und dynamisch inszeniert sind und dementsprechend sehen die auf jeden Fall auch ansprechend aus.
Was mir gleich aufgefallen ist, ist, obwohl sie noch nicht gespielt haben richtig, dass das Equipment super realistisch aussieht.
Der Schläger ist, das hat mir auch gesagt, der Schläger sieht wahnsinnig realistisch aus.
Ja, also du hast diese super knubbeligen, cartoonigen Jungs und du hast dann daneben aber, oder diese super fast fotorealistisch gezeichneten, wo garantiert jemand sich echtes Equipment angeschaut hat, Schläger und so. Soft-Tennis, weiß ich jetzt nicht, wie viele Soft-Tennis-Spieler es da gibt, aber es gilt ja immer beim Sport-Anime, es ist nicht so wirklich wichtig, ob man da jetzt Fan der Disziplin ist. Ich meine, ich habe vorher auch keinen Eiskunstlauf geguckt vor Yuri on Ice. Da kommt man dann so ein bisschen rein durch das ganze Drama. Und das Drama wird hier offenbar sehr groß geschrieben, also mehr als der Sport. Ahiro Nozora ist eher so auf den Sport und hier geht es eher um den ganzen anderen Coming-of-Age- und Familiendrama-Rest, würde ich sagen.
Ja, das wird definitiv betont, gerade so die Familiengeschichte von Maki mit einem Vater, vor dem sie letzten Endes weggezogen sind, der aber noch immer mal wieder vorbeikommt, um ihm dann Geld abzuknüpfen oder in der neuen Folge einfach mal seinen tollen, einzigen neuen Schläger zerdonnert und es ist halt, der ist zumindest einer der großen Antagonisten auf der nicht sportlichen Seite und das kommt meistens zum Ende der Folgen hin. Und Maki ist jemand, der, weil die Mutter arbeiten muss, sehr viel im Haushalt übernimmt und dementsprechend auch viel für seine Mutter übernimmt, die auch sehr sympathisch dargestellt wird. Und generell die Nachmittagsszenen in seinem Haus, wenn er dann seine Mitspieler einlädt, sind wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend dargestellt und wirklich, wirklich nett. Und es ist einfach eine schöne Geschichte von Sozial und Freundschaft, die wirklich da betont wird. Und es ist dementsprechend aber auch mehr Drama drin, das kann man definitiv sagen. Etwas definitiv ernster als unser Basketballkonkurrent.
Und es steht eine ziemlich prominente Anime-Persönlichkeit hinter diesem Anime. Und zwar Kazuki Akane, der The Vision of Escaflown gemacht hat.
Oh, das wusste ich
gar nicht. Was ja auch so ein bisschen passt, so, weil es war ja auch so ein Fantasy-Mecker. Anime in den 90ern, der jetzt nicht unbedingt Evangelion war, aber der auch ein bisschen so die Dramatik gut drin gehalten hat und auch so ein bisschen so ein Außenseiter in diesem ganzen Genre war. Also wenn es Evangelion nicht gegeben hätte, dann würden wir heute wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen mehr über Escaflowne reden.
Das ist gut möglich, ja.
Das war ja auch so ein bisschen so eine Ausnahme da drin. Und nee, Stars Align, das Ding sieht richtig gut aus.
Ja.
Das würde ich empfehlen.
Den Eindruck kann ich
bestätigen. Bevor wir dann über Psycho Pass 3 reden, was ja, ich glaube, auch das Vorschaubild für diesen Podcast dieser Season ist, was Felix gerade zuschneidet, während wir hier reden und was auch mein Highlight war, obwohl ich es noch gar nicht gesehen hatte in meinen Anime-Highlights. Hast du da noch irgendwelche Serien, über die du unbedingt reden möchtest?
Ich habe ja wieder relativ viel geguckt.
Ich am Ende auch, aber du wahrscheinlich mehr Folgen jeweils.
Ja, ich überlege, ob wir da jetzt einiges ob wir wirklich was vorschieben wollen vom stilistisch.
Ich glaube, eins müssen wir noch ganz dringend bereden, was wir beide ganz gut fanden, was so unsere Nummer 2 wäre wahrscheinlich.
Ja.
Diese Season, und zwar Blade of the Immortal.
Ja.
Oder hattest
du
das schon so verdrängt, weil es so grausam war?
Man muss es ein bisschen verdauen, muss ich sagen, ja. Das läuft auf Amazon, bekommt auch mit so einer kleinen Warnung davor. Ist auch ein 18er-Titel dementsprechend. Es ist, hat auch direkt einen sehr interessanten Zeichenstil, sehr grau, düster, was auch zur Stimmung der Serie an sich passt.
Paar grau, schwarz-weiß, so schraffierte Kohle, Stiftzeichnungsmäßig,
Ja.
mit sehr viel Blut dann da drin und
Ja,
grotesken
eine Menge.
Sachen. Basiert auch auf dem Manga von Hiroaki Samura. Und der wurde ja schon mal verfilmt als Anime.
Ja,
Und der
genau, das
wurde
habe ich auch gesehen.
verfilmt von Takashi Miike.
Dann weiß man schon, wo die Richtung hingehen könnte,
Wobei
ja?
man,
Oder man ahnt es
ja,
vielleicht.
wobei man sagen muss, dass, obwohl man sich bei Miike ja auch die komplette groteske Reihe hier vorstellen könnte, die Filmversion von Miike, die ist eher mit so einem Augenzwinkern. Da
Ja.
ist eher, da fliegen so die Gliedmaßen ab und dann angelt er sich die so wieder zurück und das ist nicht ganz so bierernst. Oh mein Gott, was passiert hier, wie
Es
das?
gibt manche, aber ganz ehrlich, manche Dinge, die man da sieht, die kann man nur mit einem Augenzwinkern sehen, weil wenn man die wirklich ernst nimmt, dann muss man erstmal schlucken, glaube
Es wird
ich.
hier aber viel auf komplett ernst gespielt. Also
Ja,
das ist hier so ein
in der Tat,
richtiger,
ja.
wie man es von früher noch kennt, so Brutalo ab 18, oh mein Gott, Anime. Über einen Samurai oder Ronin sogar, ne?
Ja, das ist,
Das japanische Highlander vielleicht sogar so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Das ist ein Schwertkämpfer namens Manji, der zunächst Gerüchten zufolge unsterblich ist und dazu verdammt ist, 100 böse Menschen zu
Nein,
töten.
nein, stimmt. Das ist kein Gerücht.
Ja, das werden wir dann schnell feststellen. Und der zu einer Jungfrau namens Rin findet, die ihn sucht und ihn gerne als Bodyguard anheuern will, weil Rin sind auf Rache, denn wenn wir in einem Flashback sehen, wurde ihre Familie und ihr Dojo nicht gerade dezent grausam abgeschlachtet.
Genau, von so einer
Vor ihren Augen.
Verbrecherbande.
Ja, die irgendwie auch nur bestätigen wollen, dass man Menschen umbringen kann und ihre Schwerkunst an den Leuten üben. Die sind einfach. Die Frage ist, ob hinter ihnen eine große Philosophie steckt. In erster Linie sind sie nur
Ja.
grausam und morden.
Und sie sollen natürlich so eine Liste an Leuten liefern, an der
Ja,
man schön Rache üben
ganz
kann.
genau,
Wir
ja.
denken an Lady Snowblood, wir denken an Dororo,
Ja.
was ja auch
Was auch
neulich war.
von der Farbgebung ein bisschen dran
Ich musste
erinnert.
auch sehr dran denken, ja, das ist ja auch ein bisschen explizit geworden hier. Und ich finde es auch sehr, sehr sympathisch, dass Rin ihn nicht als Killer engagiert, sondern als
Nein.
Bodyguard, weil sie will schön, bitteschön selber höchstpersönlich den Leuten die Kehle
Das,
durchschneiden, wenn sie
ja,
sich
auf
rächt.
jeden Fall. Ja, sie ist ja auch so ein klein bisschen traumatisiert, aber das kanalisiert sie dann sehr, sehr in Rachegefühle. Und
Ja.
der Bösewicht, den wir sehen, allein, ja, wir haben ja schon vorher kurz teased, dass es dezent, brutal und gerne auch über die Stränge schlägt, das ist nicht nur der erste, das ist der große Bösewicht, das ist derjenige, den sie letzten Endes umbringen möchte. Der hat einfach mal links und rechts auf den Schultern zwei Köpfe draufgenäht
Ja, wir
von
sagen
seinen
euch jetzt nicht,
Auffallen.
welche es sind,
Nein,
aber es ist, wo gehst du da hin, wenn deine erste Folge schon so anfängt?
kann man sich also immer, es ist schwierig, sich
Ja,
was
haben wir
Krasseres
den Human
vorzustellen, ja.
Centipedes in Folge 12 oder
Ich
so?
weiß es nicht, aber das allein dieses Bild ist.
Es ist so übersteigert von der Gewalt her und vom Grotesken her. Es weißt du auch ganz genau, was es ist und falls ihr
Es
mal.
ist ein.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Packen Pulp im Grunde, ja.
Total,
Das ist
natürlich.
so, darauf geht's
Es ist
halt
auch
im
total so
Volkskino.
Lone Wolf and Cub, so die Ecke und
Ja.
diese ganzen Rache-Filme aus den 70ern und diese ganzen mit Blutfontänen. Ja, Lady Snowblood ist ein gutes
Ja, das
Beispiel.
kommt gut.
Also falls ihr mal wieder so ein richtig Anime-groteskes Samurai-Schnetzelding sehen wollt und euch Dororo noch zu wenig war, dann ist Blade of the Immortal für euch gut. Und ja, Tim meinte das ja gerade, Amazon lohnt sich diesen Monat richtig, weil da lief ja sowohl das als auch Psycho Pass 3, wo wir dann noch
draufkommen. Genau. Und auch noch eine Crime-Serie, die nicht uninteressant letzten Endes war, bei der ich noch nicht genau so sicher war, woraus sie tatsächlich hinaus will.
Ja, Babylon.
Ganz genau, Babylon.
Babylon ist so ein bisschen ungewohnt bodenständig für Anime.
Absolut.
Also es ist wie Psycho Pass und Procedural, aber ohne den ganzen Sci-Fi-Überbau. Ja. Es ist im Grunde eine straightforward Krimiserie, die auf einer Literaturvorlage basiert. Und wenn ihr es mal richtig bodenständig haben wollt, dann Babylon.
Ja, es ist so eine Mischung aus Crime Procedure und Polit-Thriller. Dann, ja.
So Verschwörungsthriller.
Genau, und, ja.
Genau, mit so zwei Detectives und ja, wie gesagt, ich habe, glaube ich, in meinen Highlights geschrieben, das, was Be the Beginning von Netflix geworden wäre, wenn sie nicht noch diese ganzen bunt angezogenen Kämpfer reingesteckt hätten.
Genau, diese ganze Supernatural-Schiene, die ist ja im Grunde bei Be zweigeteilt. Einmal eine Krimi-Geschichte, Serienkiller-Geschichte und einmal diese Supernatural-Schiene. Wenn man die weggelassen hätte, wäre das dem ähnlich gekommen. Das kann ich so auch unterschreiben, ja.
Ja, also wie gesagt, Amazon, diese Season richtig interessant. Mhm. Falls ihr es sowieso habt, schaut rein. Falls nicht, vielleicht mal eine Gelegenheit. Die haben ja auch noch den ganzen Katalog von den Fuji-TV-Sachen. Und ich sehe gerade, No Guns Live war ja auch noch so ein Titel, den wir ganz okay fanden.
Wenn wir schon bei Detective sind.
Genau, das war mein Gedanke.
Ja, No Guns Live läuft auf Anime On Demand, ist übrigens vom Studio von Madhouse, also dementsprechend ist es wirklich schick. Darin geht es um einen Privatdetektiv, ich habe den mal Detective Gunface getauft, weil ich muss es eigentlich nicht groß begründen, guckt euch das erste Bild an und ihr wisst, warum. Ja, das ist so ein bisschen...
Es wird fast so, er heißt nicht umsonst bei Tim Detective Gunface, weil es ist ein Detective und er hat eine Knarre als Gesicht. Es ist wirklich
exakt,
so.
Ja.
Und das ist auch irgendwie so der eine Gag. Obwohl, das ist nicht ganz fair, aber es wirkt so ein bisschen, wenn du ein Bild davon siehst, denkst du, das müsste so ein One-Panel-Gag-Manga sein oder so.
Ja. Und ist nicht, es aber von der Stimmung her absolut nicht, denn es.
Es will schon richtig noir, Crime-Noir
absolut
sein.
Absolut so Crime-Neo-Noir will das. Also, ja. er ist. Der als Privatdetektiv erfüllt er wirklich jedes klassische Klischee, denke ich. Also bevor er fällt, glaube ich, in einer Szene sehr, sehr, sehr tief in einem Abgrund. Das erste, was er macht, bevor er irgendwie checkt, ob noch alle Knochen dran sind, ist gucken, wo seine Zigaretten sind und sich eine Fluppe anzünden.
Der Colt raucht.
Es ist einfach so, ja. Ich fand es recht stimmungsvoll, muss ich sagen. Also es, wie gesagt, es bedient sich geht ein bisschen stark in diese Noir-Klischees von der Stimmung.
Es geht rein. Vor allen Dingen stark in diese Cyberpunk-Klischees, weil es gibt natürlich den bösen Konzern, der auch dahinter steckt, dass ein Teil der Leute
schönen
Waffen
deutschen
sind,
Namen.
Der natürlich den schönen deutschen Namen hat. Sag es, Tim, wie heißt der Konzern?
Es ist Berühren.
Berühren.
Ja.
Nicht mal Berührung oder so, wir nehmen die Verbform davon. Ah, herrlich. Ja, er geht so ein bisschen gegen die Agenten von Berühren vor, indem er im Waffenslum der großen Cyberpunk-City Aufträge annimmt.
Genau, und er ist, ich glaube, sie bezeichnen ihn als Extended, und er ist so eine Art Waffenexperiment und ein Relikt aus einem vergangenen Krieg, und er ist quasi nur ein Überbleibsel dann daraus. Und
weil Berühren so, er ist im Grunde so eine Art Cyborg.
Ja,
ja.
Ja. Das kann man definitiv sagen. Ja.
Und es ist sehr stilistisch, es sieht ganz gut aus. Story hinkt halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen 0815 Cyberpunk, ja. 1, 2, 3, 4, 5 Nachzahlen, aber hey, Anime on Demand.
Es macht Bekanntes, aber es macht das Bekannte nicht schlecht.
Nee, es ist adäquat.
Ja.
Es kann man machen.
Ist so ein bisschen die Theme für viele Animes diese Season, muss ich sagen. Ja. Wir hatten, glaube ich, du hattest das so schön formuliert, tun keinem weh, sind in Ordnung. Ja. Also es sind viele dabei,
es ist nicht Anime, es ist Anime.
Ja, also es sind viele, die sind gut, aber nicht begeisternd.
Ja.
Da sind einige davon bei.
Ja. Eine Sache könnte ich vielleicht noch erwähnen, die man bei Crunchyroll findet. True Cooking Master Boy. Basiert auch auf einem...
Grammatikalisch dachte ich immer sofort, okay.
Ja, nein, es gab nämlich schon vorher die Serie Cooking Master Boy und das ist streng genommen ein Sequel dazu. Und da geht es um einen Jungen in China, der der beste Koch der Welt werden will. Und es ist aber so aufgebaut wie ein schonen Kampfmanga, nur dass gekämpft wird auf kulinarischer Ebene. Und
bisschen wie Food Wars?
Bisschen wie Food Wars, aber nicht so edgy und nicht so überzogen, sondern er kommt in der ersten Folge in die Stadt der Hühner und lernt dann eine Frau kennen, deren Mann umgekommen ist und er hatte einen Traum, dass er mit Seidenhühnern, also diese schwarzen Hühner, die besten Hühner der Stadt macht in der Hühnerstadt. Und dazu ist es aber nicht gekommen, weil die Leute dachten, die Hühner sind verflucht. Und dann meldet er sich im Namen der Frau für dieses Restaurant beim, beim Hühnerkochwettbewerb der Hühnerstadt an. Und die Juroren und Bürgermeister sehen auch so ein bisschen alle nach Hühnermännern aus. Also in dem Sinne, dass sie rote Bärte haben und so einen roten Iru und weiße Klamotten. Und ne? Weißt du schon Bescheid. Und dann kommen natürlich diese ganzen hochwohlgeborenen Hühnerkochchefs und bereiten ihre Sachen vor und dem geht jedes Mal einer ab, immer mehr und dann kommt der True Cooking Master Boy natürlich und serviert nur Reis.
Wie kann er nur?
Wie kann er nur? Aber dieser Reis ist so köstlich nach Huhn schmeckend und dann bekommst du da irgendwie das Geheimnis der Seidenhühner und warum du damit den besten Hühnerreis aller Zeiten machen kannst.
Ja.
Und so ist das dann aufgebaut und harmlose kulinarische Anime-Kost, würde ich sagen.
Ja.
So ein bisschen überzogen alles. Wie gesagt, nicht so schlimm wie, wie heißt es noch? Food Wars.
Food Wars,
was ja, glaube ich, schon 4 Staffeln hat oder so.
Sind mittlerweile ein paar, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja. Wirkt so ein bisschen, weiß ich nicht, wie die frühen Staffeln von, oder die frühen Mangas von Dragon Ball, also als Son Goku noch klein ist. So kommt mir das alles so ein bisschen vor, vom Feeling her.
Mhm. Ist ja auch kein, ist kein schlechtes Gefühl, glaube ich, in vielen Zuschauern zu reaktivieren.
Ja, nee, ist ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Wir erwähnen vielleicht noch ganz kurz, bevor ich es vergesse, es gab auch neue Staffeln von My Hero Academia dieses Season und von Sword Art Online. Da gab es nämlich eine zweite Staffel von Sword Art Alicization.
Genau. Ich war gar nicht mal sicher, ob es die zweite Staffel oder der zweite Part ist. Es hat einen neuen Namen, glaube ich.
Das ist ja aber bei Animes ganz oft so, dass Staffeln wie neue Serien behandelt werden.
Ja, es knüpft auf jeden Fall direkt an.
Ja.
Und
genau.
Ich habe bisher, auch wenn ich es noch nicht geschaut habe, viel Positives drüber gehört. Zumindest über den ersten Part. Und ich glaube, wenn man Sword Art Online mag, ist das definitiv was, was man weiterverfolgen kann. Eine weitere neue Season gab es auch von Seven Deadly Sins.
Mhm.
Ich habe die allerdings noch nirgendwo hier gesehen, soweit ich das mitbekommen
habe. Das ist ja so ein Netflix-Ding.
Ja, ich glaube, das kommt noch verzögert. Ja.
Kommt. Und hier ist dann ja auch noch die Verwirrung groß, weil dieses Special nach der ersten Staffel, dieses vierteilige, wird da ja als zweite Staffel gehandelt. Das heißt, die dritte Staffel dort ist die zweite eigentlich.
Ja, die Markierungen waren etwas...
Und dann gibt es ja noch den Film, der aber, glaube ich, einzeln aufgeführt ist.
Den gab's aber, den gibt es auch auf Netflix, den hatte ich irgendwie auch schon gesehen.
Ja,
das sind die, die neuen Seasons, die noch herauskommen. Ich könnte eigentlich, bevor wir einmal unser groß über Psycho-Pilots ausholen, was es auch verdient hat, denke ich, kann ich ja noch mal meine Schnellrunde für die Sachen, die ich noch geschaut habe, die jetzt nicht extrem interessant, aber auch teilweise in Ordnung waren. Wir haben zum Beispiel auf Crunchyroll, da es ein Isekai ist, muss der Titel lang sein. Didn't I say make my abilities average in the next life?
Weißt du, selbst wenn du daraus ein Akronym machst, ist das noch zu lang.
D-I-M-M-A. Nein, funktioniert
lassen
nicht. Das ist, geht auch um eine reinkarnierte Musterschülerin, die eigentlich unauffällig sein wollte in ihrem nächsten Leben, aber auch durch ein kleines, sagen wir mal, Wink des Schicksals oder derjenige, der ihr die Kräfte verliehen hat, hat mit dem Augenzwinkern gesagt, nö, du kriegst, wir nehmen deine Formulierung und geben dir was richtig Gutes. Nimm das ein bisschen zu wortwörtlich, weil sie die Durchschnittsfähigkeiten von einem glaube, von einem Drachen oder Demigott bekommen hat. Auf jeden Fall ist sie overpowered, wie immer in einem Isekai. Versucht das aber zu verstecken, was so ein bisschen die Comedy in dem Ganzen ist.
The hero is overpowered, but overly irgendwas. Ja,
richtig. Es geht so ein bisschen in die Cute Girls Doing Things Schiene. Es sind so ein paar Schülerinnen, die sich dann die gehen dann an eine Akademie für Hunter heißen sie dann später, und die dann ihre eigene Gilde gründen und Quests machen. Es ist ganz niedlich, nichts Besonderes, aber schaubar, sagen wir es mal so, wenn es einem nach was Unschuldigem, Niedlichen steht, ist es auf jeden Fall in Ordnung zu schauen. Was absolut genauso in diese Kategorie reinfällt, ebenfalls bei Crunchyroll, ist Ascendance of a Bookworm. Wenn ihr mal etwas ganz ruhiges, Isekai-mäßig bodenständiges haben wollt, in dem die Heldin tatsächlich nicht overpowered ist, ist das für euch eure Sache. In dem ist es nämlich ein Bücherwurm reinkarniert quasi in ein kleines Mädchen mit einem sehr fragilen Körper, und sie will eigentlich nichts anderes außer Bücher lesen zu können und wieder Bibliothekarin zu werden, doch die existieren in dieser Welt nur in einer rudimentären Form, beziehungsweise sind nur für die Ultrareichen, und sie wendet dann so ein bisschen ihr Alltagswissen an, um den Alltag ihrer Familie aufzupeppen. Es ist sehr, wie gesagt, langsam, ruhig, unspektakulär, aber wenn ihr mal was Gediegenes haben wollt, ist es in Ordnung.
Aber die ganz wichtige Frage, Tim, gibt es in dieser Welt trotzdem noch die Isekai-Standard-Bandkreise, die in jeder Serie sich drehen müssen?
Es gab bisher keine Magie,
kein Bandkreis.
Daher keine Bandkreise. Ich weiß nicht, ob es bei Cautious Hero welche gab.
Doch, ich glaube, da gab es sogar schon einen Vorspann.
Ja, also wenn man Bandkreise sucht, dann gibt es die sicherlich da. Apropos Bandkreise, wir haben natürlich auch noch ein weiteres Fate.
Oh, Kill Me Now.
Ja, ein neues Fate Grand Order vor allem.
Komm, das ist auch nicht der ganze Titel. Das hat doch
natürlich auch nicht. Es ist Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia. richtig. Ich glaube, ich kann einfach mal das Einzige, was man dazu machen kann, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was man bei Fate versuchen kann, was Sinn ergibt, ganz kurz zu sagen, worum es geht, weil Fate ist so verschwurbelt wie nichts anderes. Um's simpel zu formulieren, es geht um den bösen King Solomon, der die Menschheit auslöschen will, und es gibt eine Organisation, die versucht, die Welt zu retten, und er will seinen Plan realisieren, indem er an 7 Punkten in der Vergangenheit die Zeit destabilisieren will. Sprich,
Videospielplot, ja.
Unsere Organisation muss jetzt in diese Punkte in der Vergangenheit, in diesem Fall das uralte Babylonien, reisen.
Und die 7 Kristalle suchen.
Mehr oder weniger.
Tim, ich sag dir ganz ehrlich was, nobody cares.
Die Kristalle sind gerade.
Aber es ist Fate. Wenn Leute da nicht schon an Bord sind, dann interessiert die es nicht. Und die kommen jetzt bestimmt nicht bei Fate 27, nope, Extra Order of nicht. The Phoenix, irgendwas damit.
Wenn ihr Fate-Fans so weit tut,
ja, dann wisst ihr, dass es jetzt eine neue Fate-Sache gibt. Aber den Plot brauchen wir, glaube ich, wirklich
das
nicht.
Das ist auch der ganze Plot letztendlich.
Ja, so klein Fate. Ist auch.
So,
können wir jetzt endlich über Psychopaths reden?
Ich glaube, ich bin... Ja, oh je, es gibt vielleicht noch eine Sache, die wenn ich so leise. Das Ding hieß Oreski, Are You the Only One Who Loves Me? Übrigens auch Fate Wakanim, und Oreski ist auch Wakanim. Das Ding ist, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure, muss ich sagen. Es ist halt so.
Wie ist das nochmal? Das hatte auch einen anderen Titel, oder? Oreski?
Oreski, Are You the Only One Who Loves Me?
Genau, das war so ein leicht problematischer Jugendliebes
Romantic Comedy Richtung, und es ist so unglaublich soapy. Also es ist wirklich, wenn ihr eine Daily Soap als Isekai reinkarniert als Romantic Comedy im Anime-Bereich sehen wollt, dann
es kam mir so ein bisschen vor wie dieser diese Comedy mit den beiden Schülersprechern, die sich nicht die Liebe gestehen wollen, nur ohne
genau,
Comedy.
Genau, und es ist so unglaublich soapy, aber ich bin irgendwie ich muss gestehen, ich bin irgendwie ein Tacken süchtig danach geworden. Aber gleichzeitig will ich sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Es macht aber süchtig.
Also. Da könnt ihr mal, das ist, sage ich mal, emblematisch für diese ganze Season.
Ja.
So, man nimmt sogar das schon hin, weil man so ein bisschen was fühlen möchte.
Also wenn euch, wie gesagt, nach etwas Liebes-Techtel-Mechtel-Soap ist, schaut da rein. Ich will aber nicht behauptet haben, dass es wirklich gut ist.
Gut. Jetzt ist aber gut, jetzt schiebe ich hier einen Riegel vor und jetzt möchte ich endlich über Psycho Pass 3 reden, verdammt.
Tun wir es, ja.
Psycho Pass, erste Staffel 2014, glaube ich. Mhm. Damals noch unter Federführung von Gen Urobuchi, der ja auch Madoka geschrieben hat und als einer der besten Drehbuchautoren der Industrie bekannt ist. Staffel 2 hatte dann nicht mehr so viele Fans, obwohl ich gestehen muss, ich fand die gar nicht so schlecht wie die meisten.
Ich mochte sie eigentlich auch. Vielleicht sind wir beide da in der Minderheit. Die erste hatte natürlich noch ein bisschen mehr Umpf hinter den
beiden Charakteren, den zentralen. Ja.
Genau.
Aber erzähl mal kurz, was Psycho Pass überhaupt war.
Psycho Pass ist ein Cyberpunk-Thriller. Cyberpunk-Thriller, der in einer recht nahen Zukunft spielt. Ich würde sagen zwischen 50 und 100 Jahre in der Zukunft, wenn man so grob schätzen würde. Im fiktiven Japan, was übrigens bestätigt wurde. Das wurde, glaube ich, nie vorher bestätigt in der Serie, dass es tatsächlich Tokio sein soll und Japan.
Sicher?
Ich bin mir nie sicher, dass es explizit erwähnt wurde.
Ich weiß, dass der Start in dem Film fiktiv war, aber ich glaube, das Ding sollte mal Japan sein.
Was? Ich bin nur nicht sicher, dass es tatsächlich mal ausgesprochen wurde.
Ich
habe das jetzt in dieser
sind alle davon ausgegangen.
Ja, ist es auch. Ja. Also es ist das zukünftige Japan, in dem das im Vergleich zu allen anderen Ländern der Welt friedlich oder friedlicher vonstatten läuft. Und das ist einem bestimmten Kontrollsystem geschuldet, das dem Civil System. Und letzten Endes wird der psychische Gesundheitszustand von allen Menschen in einer Art Skala gemessen. Und danach richtet sich im Grunde das ganze tägliche Leben dieser Menschen.
Das ist der sogenannte Psycho Pass des Titels.
Genau.
Du hast so eine Art, wie wahrscheinlich ist es, dass du kriminell wirst, Ausweis?
Ganz
einen
genau,
Richtwert?
Das kriegt dann so einen Crime-Faktor, den Coefficient, und wenn der eine gewisse Zahl, also eine gewisse Gefährlichkeit, dass mal jemand instabil und kriminell werden könnte, übersteigt, wird Alarm geschlagen, weil überall in den Straßen sind quasi Scanner verteilt. Letzten Endes, die das messen, bis auf bestimmte Bereiche, das gehört aber dann zum großen Worldbuilding. Und dann ist es die Polizei, ist es das Healthcare Department offiziell? Es ist im Grunde die Polizei.
Ja, es ist die Polizei und ihr merkt schon, das ist so eine Dystopie, die einem als Utopie untergeschoben wird.
Mhm, ja.
Und die erste Staffel wird dann dadurch erschüttert, dass es einen Serienkiller gibt, der dem ganzen System so ein bisschen den Spiegel vorhalten möchte.
Ja.
Und der dann so eine perfide Beziehung zwischen einer Polizistin, der Akane Tsudemori, ihrem Partner aufbaut. Wobei hier noch die Besonderheit besteht, dass die Polizisten, diese Enforcer, immer mit latent kriminellen Partnern unterwegs sind, damit sie sich besser auf die Kriminellen einlassen können.
Und die auch so ein bisschen da sind, teilweise die Schmutzarbeit zu machen, beziehungsweise ein bisschen die bösen Einflüsse, die auf den Psycho-Pass hochwirken können, abzufangen bisschen.
Dann steckt natürlich auch noch ein perfides Geheimnis hinter dem ganzen System, wie das Ganze funktioniert.
Genau, weil es werden während der Season immer wieder Zweifel gesät und beziehungsweise Lücken aufgewiesen, indem die Detectives und natürlich auch der Zuschauer merkt, dass das System nicht unfehlbar ist anscheinend. Und läuft natürlich, es gipfelt in einer sehr schönen und unglaublich gut durchdachten Auflösung, finde ich.
Es ist auf jeden Fall interessant, weil es geht hier nicht darum, dass unsere Protagonistin, die Akane, das System stürzt am Ende. Dafür ist es auch viel zu groß. Also es ist nicht so, dass sie hier das fehlerhafte System über den Haufen wirft und alles, sondern sie arrangiert sich in einer gewissen Weise damit. Und ich weiß nicht, sagt dir der Begriff Mono no Aware was? Das ist so ein japanischer Ausdruck, so ein japanisches Ding.
Nein.
Das ist so die Melancholie der Dinge oder die Melancholie des Seins. Das ist so ein japanisches Gefühl, dass man wenn man sich so arrangiert damit, dass die Sachen alle so ein bisschen schlecht sind oder nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Oder mit den Zuständen, dass man sich damit arrangiert, dass die Welt schlecht ist, so ein bisschen so. Und dass sie vergänglich auch ist, aber auch, dass sie nicht ideal ist. Und daran muss ich hier immer so ein bisschen denken, weil Akane, wie gesagt, nicht diesen Revoluzzer-Charakter dann hat, genau, sondern sie arrangiert sich mit diesem System und macht dann sozusagen, geht so eine Art Kompromiss auch ein.
Ja, es geht nicht darum, den Status quo zu stürzen, sondern auf eine gewisse Weise zu erhalten, da, wie wir bereits ja auch am Anfang erwähnt haben, der Rest der Welt offensichtlich eine Ecke chaotischer ist. Und irgendwie scheint das System auf seine gewisse Weise ja auch zu funktionieren, obwohl es Lücken hat.
Ja, und ihr merkt schon, die Diskussion, die dann aufkommt, ist die von Kontrolle und Freiheit und Überwachung und Freiheit und freier Wille und all sowas. Und das wird hier sehr tief in Angriff genommen und vor allen Dingen ist das Worldbuilding so total cool. Also du hast hier bis ins kleinste durchdachte kleine Zukunftsszenarien und Dinger und Gadgets, die da alle mit reinspielen. Am coolsten wahrscheinlich oder am ikonischsten die Knarren von den
Forcern. Also
das sind so Knarren, die nur geschossen werden können, wenn der Psychopath, der Crime Coefficient, einen bestimmten Wert übertrifft und so. So ein bisschen wie in der aktuellen Watchmen-Serie. Da hatten die Polizisten doch auch so Knarren im Wagen, die erst freigegeben werden konnten, wenn irgendwie Deadly Force
so ein bisschen ähnlich funktioniert es auch. Es gibt zwei Stufen, ne? Die Betäubungsstufe und dann die der Eliminator-Modus.
Und natürlich erinnert das Ganze an Minority Report und Judge Dredd.
Absolut.
Also
gerade Minority Report.
Von den beiden Sachen hat es sehr viele Chromosomen mitbekommen, würde ich sagen. Jetzt haben wir aber die dritte Staffel. Und das Interessante ist, dass unsere Heldin, bisherige Heldin, die Polizistin, die sich halt da im Polizeipräsidium hochgearbeitet hat und mit diesem Sibyl-System sich arrangiert hat, die ist hier auf einmal gar nicht mehr im Fokus, sondern sitzt sogar hinter schwedischen Gardinen. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist, denn offenbar, wir haben die beide noch nicht gesehen, diese Sinners of the System Kinoversion, aber die hat offensichtlich nicht damit zu tun, dass sie im Knast landet, soweit ich das erfahren konnte.
Ich glaube auch nicht. Das ist ein Mysterium, das speziell für die dritte Staffel hier aufgebaut wird.
Richtig. Und stattdessen bekommen wir zwei neue Enforcer zu Gesicht. Mhm. Einmal den Arata, wie hieß der Arata irgendwas?
Seinen Nachnamen habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber Arata, ja.
Ja, der aus gutem Hause kommt. Mhm. Und das, wir wissen noch nicht so genau, warum er das macht. Für die Polizei arbeitet.
Genau, er und sein...
Er hat aber so eine... er hat einen Partner, so einen Saubermann, so einen Russen vielleicht.
Mikhail
Ignatov. Und die beiden geben so das neue Partner-Duo ab, flankiert von so altbekannten Figuren. So eine, die früher zum Team gehörte, ist jetzt die Chefin.
Genau, Mika, die sich früher auch mit Akane so ein bisschen geclasht hat vom Stil her. Von daher ist es interessant, ob das Department jetzt anders geleitet wird.
Und inwiefern das damit zu tun hat, dass sie im Knast sitzt.
Genau, ja.
Und dann haben wir aber noch den kleinen Hacker, den rothaarigen. Und dann aber noch neue Figuren, da bin ich gar nicht sicher, ob die früher schon dabei waren. Aber es fehlen so ein paar und es sind
die ich weiß gar nicht, wie sie hieß, die Blonde in der Technikabteilung sitzt.
Ja. Die ist auf jeden Fall noch.
In der zweiten Folge sehen wir ja auch Ginoza und Kogami wieder.
Ah ja, okay. Die Sache ist dann aber, dass dieser Arata, der hat eine besondere Fähigkeit, die mich sehr an Hannibal erinnert. Also das Ganze erinnert mich hier sehr an Hannibal, die Staffel bisher. Weil er hat, die nennen das sogar, die hatten einen Namen dafür, das ist also fast übernatürlich.
Ich habe mir einfach nur rausgeschrieben, es ist eine an Empathie gekoppelte Rekonstruktionsfähigkeit. Kompliziert im Grunde.
Die hatten so einen Namen dafür, dass es fast übersinnlich klang, irgendwie mental irgendwas. Aber es ist tatsächlich nur so eine extreme Art von, Empathie oder Intuition, dass er an einen Tatort gehen kann und das rekonstruieren kann. Wenn ihr denkt an Hannibal und Will Graham, wenn er so immer diese Lichtschwerteffekte hatte und dann sah das den Tatort und wie das alles sich zugetragen hat. Genau das ist das hier. Und witzigerweise sieht er auch hin und wieder so eine Art Dämonenfratze,
ja,
die sehr unheimlich aussieht, die so ein bisschen auch an, erinnert an den Wendigo aus Hannibal. Deswegen, ich musste die ganze Zeit daran denken. Also,
vielleicht auch davon ein bisschen einen Tacken inspiriert.
Ja, also er tappt da in so eine Dunkelheit, die in ihm schlummert, die, ich glaube, auch irgendwas mit seinem Vater zu tun hat,
ja,
wie schon angedeutet wurde. Und damit kann er dann halt besonders...
Er muss auch wohl, gerade eben, weil es anscheinend nicht ganz ungefährlich ist, von seinem Partner immer ein bisschen rausgezogen werden.
Mhm. Ja, der ist halt auch eher so ein straightforward Polizist, der alles so by the book macht.
Genau, aber beide haben anscheinend so Motive, dort zu sein, auch ein gemeinsames Motiv, dort zu sein.
Ja.
Und was sich wahrscheinlich im Laufe der Serie noch dann etabliert wird.
Was jetzt nicht so spannend ist auf Anhieb, ist der Fall an sich. Das geht los mit so einem Mordfall in so einem Logistikfrachter,
ja,
und dreht sich dann noch irgendwie um Immobilien. Versicherungsbetrug,
oh ja,
irgendwie sowas.
Oh ja, da machen sie in der zweiten Staffel dann noch eine riesige Erklärung, wie eine Immobilienblase entsteht und das zeigt aber auch, wie durchdacht das Ganze
ist. Ja, es ist genau, der Fall an sich ist noch nicht so spannend, aber was toll ist, sind die ganzen kleinen Sachen, die davon flankiert werden. So das ganze Worldbuilding, die ganzen Figuren. Du bekommst ja auch mit, dass auf einmal Immigration ein großes Thema ist.
Genau.
Auch durch den einen Enforcer und dass irgendwie Immigranten hier von der Öffentlichkeit teilweise auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden und auch von der Polizei, mhm, auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden. Und dann kommen hier ganz große Themen rein, wie so polizeiliche Willkür, was ja immer schon so ein bisschen hier mit drin war, aber
ja,
jetzt mit diesem Hot-Button-Thema noch da dran. Und das ist schon, das könnte schon was ziemlich Cooles werden.
Definitiv. Also, und ich finde auch gerade, die zweite Episode eine Ecke dynamischer noch. Da habe ich irgendwie ein bisschen auch noch das alte Feeling von den anderen Staffeln bekommen. Und da wird auch vor allem der zweite Fall, der da angeteased wurde mit einer möglichen Antagonistin, das hat wirklich schon mich ein bisschen mehr gereizt. Und wie gesagt, klasse Worldbuilding. Und das wird auch so weiter so bleiben bei der Serie. Auch wenn Gen Urobuchi nicht mehr...
Der ist wieder nicht mit dabei. Genau, der macht ja aktuell noch seine Puppenserie.
Ja.
Thunderbolt Fantasy. Da arbeitet er ja immer noch,
ja,
dran, glaube ich. Und ich glaube auch noch an einem anderen Filmprojekt. Und ja.
Aber bisher ist es wirklich vielversprechend. Und was man auch, was ich bemerkenswert fand, dass beide Folgen eine Länge von 45 Minuten hat.
Richtig, das erinnert an die erste Staffel, wo es ja zwei Versionen von gab. Einmal die, ich glaube, 24-teilige, aber dann gab es ja eine Version, diese Director's Cut-Version, wo immer zwei Folgen am Stück liefen,
ja,
und das dann auch doppelte Länge hatte. Und das heißt, da ist richtig viel Meat dran an jeder Folge.
Auf jeden Fall, ja.
Und das fühlt sich richtig nach was an. Und ich weiß nicht, ich habe gerade furchtbar viel Spaß, einfach in diese Welt nochmal einzutauchen, weil das ja auch einer der besten Animes des Jahrzehnts war.
Einer, mit denen ich meine neue Leidenschaft für Anime wirklich mit eingestiegen bin, unter anderem.
Ich erinnere mich, ja.
Das war eine deiner ersten Empfehlungen an mich. Und ich muss sagen, das zu schauen habe ich definitiv nicht bereut.
Ja, Animation, weiß ich nicht, ist jetzt... Da gibt es ein paar coole Sachen und es ist relativ okay alles, aber es ist jetzt nicht so hochpoliert wie die erste Staffel.
Nicht ganz so auf dem Hochglanz, das stimmt.
Aber
schick ist es trotzdem, unterm Strich.
Ja, und wie gesagt, es fühlt sich alles so durchdacht an, dass man sich da so gut aufgehoben fühlt, einfach, habe ich das Gefühl. Und das ist, glaube ich, die größte Empfehlung auch einfach. Haben wir auch so lange drauf gewartet und schauen wir mal hin, wo da die Reise hingeht. Es gibt ja noch so einen Plot, der noch nicht ganz klar ist, über so eine Schattenorganisation von einflussreichen Menschen, die auch irgendwie dem Zibbe-System an den Kragen wollen.
Da habe ich auch schon, was zur Hölle machen die da in ihrem Raum? Es ist sehr, sehr nebulös gehalten, was sie da im Hintergrund, was für Fäden sie da ziehen, aber...
Genau, und dann wollen wir natürlich wissen, Akane, warum sitzt du im Knast?
Ja, das ist auch die große Frage.
Ja,
also,
das ist schon, und sie ist ja auch, das ist so ein bisschen so ein umgedrehtes Charlie's Angels, weil sie ja im Grunde die beiden Enforcer, mit denen in Kontakt steht.
Ja.
Und die sozusagen deren geheime langen Arme sind.
Und alle, die so mit ihr in Verbindung standen, scheinen auch hinter ihr zu stehen, hinter was auch immer sie getan hat. Und das ist... Es ist ein netter Teaser, hinter dem man sich stellen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und auf den man sich freuen kann, wie die Dinge aufgelöst werden. Und wie gesagt, wenn Psycho Pass eins garantieren kann, dann ist das ganze System bis zum Ende hin und die Storylines durchdacht sind.
Da auf jeden Fall dranbleiben. Auch bei Amazon, haben wir schon gesagt.
Ja, genau.
Da wird es, glaube ich, 8 Folgen geben. Diese 8 überlangen Folgen. Also im Grunde ist es dann eine 16.
Ja.
Wenn man es umrechnet auf normale Anime-Folgenzeit.
Könnte man es ja.
Aber die kommen gerade wöchentlich raus und sind dann per Simulcast bei Amazon zu finden. Das war's für diese Staffel. Nächste Staffel steht wieder ein Highlight an.
Ja, ich hab noch keinen Blick.
Das auch mit Gen Urobuchi in Zusammenhang steht, obwohl er wieder nicht beteiligt
ist. Okay, dann dürfte es was Madoka-mäßiges sein.
Richtig, da kommt nämlich Magia Record, die Side-Story-Spin-Off-Serie heraus. Mhm. Die basiert auf einem Online-Spiel. Madoka Magica war dieser finstere Magical-Girl-Anime, also Sailor Moon, aber in Rabiat. Und davon gibt es jetzt dieses Spin-Off, leider nicht der Kinofilm, auf den wir warten, der zweite. Der ist ja immer noch hoffentlich in der Mache irgendwo, irgendwie. Aber Magia Record ist jetzt erstmal so Side-Story mit teilweise ähnlichen Charakteren, teilweise neuen Charakteren, bisschen neues Design, mehr Magical Girls in so einer Art Parallelwelt, wo die Sachen so ein bisschen anders funktionieren oder beziehungsweise in einer parallelen Zeitlinie, weil ja. Madoka natürlich viel mit Zeitreise auch zu tun hat. Und das kommt nächstes Season raus aus dem Studio Shaft auch.
Frage ist, also gut, wir beide haben es natürlich jetzt geschaut, aber kann man einsteigen? Oder vermutest du, dass man einsteigen kann, wenn man Madoka nicht gesehen hat? Sollte man es, ist dann vielleicht auch
nein,
die Frage.
Ich glaube, das ist eher so ein Goodie für Leute, die das kennen. Und ich meine, die Grundserie und der Film, die sind so gut. Du hast es ja auch mittlerweile gesehen, obwohl du jetzt nicht der Magical Girl Fan bist von uns beiden hier. Das ist so gut, dass es einfach zum Standardrepertoire ist. Wenn ihr euch irgendwie für Anime interessiert aktuell, dann kommt ihr in diesem Jahrzehnt nicht an Psycho Pass vorbei und ihr kommt nicht an Madoka vorbei eigentlich.
Ja.
Und Madoka ist, glaube ich, bei Netflix auch mit dem Film zusammen, wenn ich mich nicht irre.
Das kann gut sein.
Ich glaube, das ist da alles, genau. 12 Folgen, sehr knackig, dann noch den Film hinterher.
Ja.
Macht das mal als Hausaufgaben und dann sehen wir uns nächste Season wieder zum Spin-Off.
Ist auf jeden Fall ein schicker Brain-Teaser, die Serie. Das alles kann man nicht anders sagen.
Das war's dann auch schon wieder für die Herbst-Season. Tim, wo findet man dich auf Social Media?
Unter @quacklesess.
Sehr gut. Ihr erreicht uns unter podcast@serienjunkies.de. Schaut mal auf unseren YouTube-Kanal, den ihr bei YouTube unter Serienjunkies einfach findet. Da habt ihr unsere Podcasts, da habt ihr ein paar Interviews, da habt ihr allen möglichen Content noch. Ansonsten serienjunkies.de für News und Reviews und alles Mögliche. Mich findet ihr unter @firewalkwithme bei Twitter oder wie gesagt E-Mail @podcast@serienjunkies.de. Danke fürs Mitreden, Tim.
Ja, immer gerne.
Und wir hören uns nächste Season. Bye!
Ciao!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.